Wir haben heute angesichts der über der Stadt liegenden Bedrohungsglocke eines Karlsruher Instituts eine alte Aufnahme nochmal reaktualisiert, wenn man so will. Detlef Georgia Schulze war zu Gast im September 2008 bei uns im Studio. Ich weiß gar nicht, ob wir das damals gesendet haben. Es ging in diesem Gespräch um die politische Bewertung des damaligen Zwischenstandes nach den Bundesgerichtshofsurteilen, wonach die damaligen Verfolgten, insbesondere in Berlin, zu denen auch André Holm gehörte, nicht mehr als terroristische Vereinigung eingestuft worden sind. Und in diesem Zusammenhang und den ja jetzt viel später erfolgten Urteilen gegen drei Beschuldigte auf der Grundlage einer kriminellen Vereinigung und eines Tatvorwurfs, eines absurden Verfahrens, in dem sich herausstellte, dass Verfassungsschutz Informationen, die wohl entscheidenden Ausschläge hinsichtlich einer späteren Verurteilung gegeben hatten, ein Verfahren, in dem die Verteidiger auf ihre Plädoyers verzichtet haben, weil so aus ihrer Sicht offensichtliche Rechtsbeugungen in diesem Verfahren vorgelegen haben. Letztlich dann ein Urteil erfolgte gegen drei und das Verfahren gegen André Holm weiterhin in der Luft hängt. In dieser damaligen Zwischenstufe der Bundesgerichtshofsentscheidung, nachdem das sozusagen zurückgestuft worden ist, das Verfahren gegen die drei auf kriminelle Vereinigung und auch gegen André Holm, dieser Vorwurf aufrechterhalten blieb, eine Zwischenbilanz zu ziehen nach der politischen und juristischen Bewertung dieses Urteils. Dem gelten die ersten 5 bis 7 Minuten dieses Gesprächs, die wir hier jetzt gleich am Anfang gehören. In einem zweiten und ausführlicheren Teil, circa 30 Minuten, dann zwischen den beiden werden wir einen schönen Song von Tokatronic spielen, denke ich. In diesem zweiten Teil geht es dann mehr darum, politisch nochmal grundsätzlich in Frage zu stellen, in welchen juristischen und politischen Formen politische Aktivitäten, oppositionelle, widerständige Aktivitäten zu denken wären und ob diese Formen eigentlich immer dem gerecht werden, was im Anspruch formuliert wird. Ganz explizit wird hier dann nochmal ausgeführt von Detlef Georgia, wie Gerechtigkeitsvorstellungen an die Grenzen einer Freiheitsvorstellung, nach der alle Individuen eben in freiwilligen Verhältnissen ihre Unterdrückungsverhältnisse vertraglich vereinbaren, stoßen und dort eigentlich anzusetzen wäre, sowohl politisch als auch juristisch, Räume zu öffnen, die tatsächlich dann auch Grenzen sprengen können. Ganz am Schluss dann wird auch nochmal thematisiert, inwieweit möglicherweise auch manche Forderung nach Solidarität dann auch politisch am Ziel vorbeigeht, wenn der politische Kern der Aktion der Beschuldigten oder von vermeintlichen Tätern und Täterinnen nicht ganz explizit debattiert wird und die ganzen Fallen und die ganzen Fallstricke von Antirepressionsarbeit, von Solidaritätsarbeit, von politischer Aktion, die zu anschließender Kriminalisierung führt oder von Kriminalisierung von politischer Aktion, die in ihren Verhältnissen zu denken wäre, ihren Repressionsverhältnissen und in ihren Debattenverhältnissen zu denken wäre, wird hier zumindest mal angerissen und anthematisiert. Eine wichtige Fragestellung, die dort ganz am Schluss nochmal aufgeworfen wird, die auch noch keine Antworten findet, die aber vielleicht als Frage gerne auch nochmal stärker zu debattieren wäre. Jetzt erstmal der erste Teil mit der Bewertung der damaligen BGH-Entscheidung und dann ein Song, dann der Part, in dem diese ausführlichere politische Debatte dann auch reflektiert wird.
Ging um die Frage bei dieser Veranstaltung ein halber Sieg oder wo sind zumindest Grenzen der juristischen Erfolge, die in dem Verfahren bis dahin errungen worden sind. Eine erste Grenze, die man sehen muss, ist, dass der Bundesgerichtshof zwar ja die militante Gruppe seinerzeit von einer terroristischen zu einer kriminellen Vereinigung herabgestuft hat. Demgemäß gibt es jetzt in diesen Anklagen ja nicht nur die Anklage wegen der versuchten Brandstiftung, sondern wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Und ja, diese ja noch nicht mal spezifisch linke, sondern eigentlich nur eine rein liberale Kritik an Vereinigungsstraftatbeständen, die ist selbst bis zu diesen relativ liberalen BGH-Entscheidungen nicht vorgedrungen, sondern dass es Vereinigungsdelikte gibt, ist vom BGH überhaupt gar nicht problematisiert worden. Das, denke ich, ist eine Grenze, die sich da gezeigt hat. Eine andere Grenze, über die ich gesprochen hatte, waren die Grenzen der linken Öffentlichkeitsarbeit, dass auch diese Frage Vereinigungskriminalität nur, Vereinigungsdelikte nur am Rande thematisiert worden ist, sondern dass man sich vor allem kaprizierte auf die Frage, sind Brandstiftungen terroristisch oder nicht. Da hat jetzt der Bundesgerichtshof, insofern mag man dann von einem Erfolg reden, der linken Öffentlichkeitsarbeit Recht gegeben, dass zumindest in diesem Fall Brandstiftungen nicht terroristisch sind und deshalb halt es nur um kriminelle Vereinigung geht. Trotzdem bleibt meines Erachtens da das Problem, dass der rot-grüne Paragraph 129a zu geschönt dargestellt worden ist, weil prinzipiell erstmal im Gesetz diese Möglichkeit durchaus vorgesehen ist, dass auch Brandstiftungen terroristisch sein können. Und die komplizierte Frage vielmehr ist, wann ist dem nun der Fall und wann ist dem nicht der Fall? Und wenn man nicht zumindest sieht, dass dieses Damoklesschwert auch weiterhin im Raume steht, dann ja, lobt man Rot-Grün zu sehr und ist man vielleicht auch leichtfertig. Das war der zweite Punkt, die zweite Grenze, die ich damals versucht hatte herauszuarbeiten. Und der dritte Punkt konzentrierte sich vor allem auf die Frage ich hatte das dann Domino-Theorie und Arbeitsteilungshypothese genannt. Die Kritik von der Linken an diesem Verfahren richtete sich ja sehr stark darauf, dass Auslöser des Verfahrens die Verdächtigung gegen bestimmte Berliner Intellektuelle war, die darüber verdächtig worden sind, dass in ihren Texten angeblich bestimmte Formulierungsähnlichkeiten mit Anschlagserklärungen der militanten Gruppe auftauchten. Und es wurde sich sehr stark darauf kapriziert, wenn man diese intellektuellen Beschuldigten entlasten kann und nachweisen kann, dass diese Textidentitäten an den Haaren herbeigezogen sind, dass man darüber auch automatisch schon die drei anderen Beschuldigten entlasten könne. Genau das, was uns da versprochen worden ist, ist ja nun aber nicht eingetreten. Es werden jetzt halt genau die drei Leute angeklagt, die vor Ort angeblich verhaftet worden sind. Sie werden halt nicht nur wegen dieser Brandstiftung, wegen dieses Brandstiftungsversuchs, um den es geht, gehen soll, angeklagt, sondern sie werden halt weiterhin wegen der militanten Mitgliedschaft in der militanten Gruppe angeklagt. Und diese Entlastungsstrategie hat nicht funktioniert. Ja, das waren also meine drei Punkte, die ich damals im März entwickelt hatte. Mittlerweile ist dieser Text auch schriftlich ausgearbeitet. Er soll jetzt wohl auf der Homepage der Gruppe Die Nationalen Kommunistinnen, ich habe jetzt die Webadresse nicht genau im Kopf, da wird dieser Text dann auch nachzulesen sein. Ja, und das gleiche Problem, wie können politische Forderungen oder das, was die Linke politisch will, in rechtspolitischen oder juristischen Formen ausgedrückt werden. Das hatte ich in einem anderen Text nochmal behandelt gehabt. dass die Linke genau gucken muss, wie formuliert sie Rechtsforderungen, und dass es weder politisch noch juristisch besonders viel bringt, politische Wünsche eins zu eins umzusetzen in, das ist doch aber einfach Recht und das ist unser gutes Recht, sondern dass man gucken muss, wie Inhalte, dadurch, dass sie in bestimmte Formen gepresst werden, auch auf diese Formen zugerichtet werden und man nicht einfach sagen kann, die Inhalte sind wichtig und die Form ist oberflächlich und ja. Und
dabei sprichst du insbesondere die juristische Form an. Wenn du das dann nochmal ein bisschen ausführen könntest jetzt.
Genau, ja. Also da war ja in diejenigen, die sich jetzt dafür aussprechen, linke Politik, um den Begriff der sozialen, der globalen sozialen Rechte zu rekonstruieren, wo gesagt wird, das sei eine Idee, womit man aus linker Marginalisierung rauskommt. Die argumentieren ja, man müsse Freiheit und Gleichheit einfach beim Wort nehmen. Es gäbe irgendwie einen Widerspruch zwischen den Menschenrechtsversprechen der bürgerlichen Gesellschaft und dem, was wirklich in der Gesellschaft passiert. Und da wäre meine grundsätzliche Gegenthese, diesen Widerspruch gibt es gar nicht, sondern den gibt es nur dann, wenn man sich nicht Gedanken macht über die juristische Form und über die Grenzen der juristischen Form. Die juristische Form besagt einfach nur, dass Leute freiwillig Verträge abschließen, dass sie nicht mit vorgehaltener Waffe oder mit dem Knüppel in der Hand gezwungen werden. Und was man meines Erachtens sehen muss, dass Kapitalismus genau darüber und im Unterschied zu anderen Produktionsweisen funktioniert, dass Leute tatsächlich diese freiwilligen Verträge schließen, dass Lohnarbeit über Freiwilligkeit reproduziert wird und eben nicht über Zwangsarbeit, über Leibeigenschaft, und dass, wenn man versuchen will, einen Begriff davon, wie Kapitalismus funktioniert und wie Leute auch ins kapitalistische System integriert werden, dass sie ständig freiwillig Verträge über ihre Arbeitskraft oder freiwillig Kaufverträge schließen, wenn man das, ja, dass man das sehen muss und dass man das aber nicht sieht, wenn man versucht, immer zu sagen, Anspruch, Wirklichkeit, formell Inhalt, sondern ja, dass man gucken muss, was sind die Grenzen der Form und was bedeutet die Form und warum fällt so eine Form auch nicht vom Himmel, sondern hat eine bestimmte gesellschaftliche Funktion.
Eigentlich eine wirklich schon alte, uralte Kritik von Marx, glaube ich, auch mal in der Kritik des Gotthard-Programms oder in den Randglossen zur Kritik des Gotthard-Programms geäußert, wo er eben so ganz plastisch auch beschreibt, dass formale Gleichheit, Gerechtigkeit niedergeschrieben bedeuten würde, so jetzt mal ganz banal übersetzt, dass der Stärkere dann immer über den Schwächeren steht und juristisch dann auch alles in Ordnung ist, weil formale Gleichheit existiert.
Ja, das ist dieser historische Vergleich von dir, das finde ich auch eine bemerkenswerte Sache. Dieser Marx-Text war ja damals eine Kritik an dem Teil, der sozusagen als rechter Flügel in die gegründete SPD einging, LaSalle, sehr staatstragende Kräfte. LaSalle, der für den gerechten Lohn und für den freien Volksstaat eintrat und quasi der Ansicht war, dass sich sozialistische Vorstellungen im Rahmen derartiger Rechtsbegriffe artikulieren lassen, dass, ohne dass man vermutlich besonders viel LaSalle heutzutage gelesen hat, dass solche Vorstellungen heute aber genau wieder auftauchen im politischen Spektrum, was sich überhaupt gar nicht als staatstragend oder sozialdemokratisch versteht, sondern in bewegungsorientierten, mehr oder minder sich vielleicht sogar als linksradikal verstehenden Gruppen, dass da aber dieses gleiche Denken in der Rechtsform auftauchte.
Was macht man damit?
Marx hat ja damals zu der Forderung nach dem gerechten Lohn gesagt, jeder hat eigentlich unterschiedliche Vorstellungen davon, was gerecht ist. Die Bourgeoisie hält den freien und gleichen Warentausch und auch den Tausch der Ware Arbeitskraft für gerecht. Jedes sozialistische Sektengrüppchen habe ihre jeweils unterschiedlichen Vorstellungen davon, was gerecht ist, und dass man über so einen allgemeinen Begriff von Gerechtigkeit nicht dazu kommt, eine konkrete politische Forderung zu formulieren. Und wenn ich das versuchen will, irgendwie nochmal weiterzuentwickeln oder zu konkretisieren, dadurch, dass man sich auf das Recht oder die Gerechtigkeit oder ganz allgemein auf die Gleichheit und die Freiheit bezieht, nimmt man irgendeinen allgemeinen, konsensfähigen Begriff, und was man bestenfalls macht, ist, für seine je eigenen individuellen oder von der eigenen Gruppe, dem eigenen kleinen Zusammenhang, die Vorstellung, die man davon hat, als allgemeingültig zu postulieren. Damit hat man ja aber das Problem, diese Forderung durchzusetzen, noch nicht im geringsten gelöst. Und man müsste sich eigentlich damit auseinandersetzen, dass genau diese allgemeinen Begriffe umstritten sind, dass unterschiedliche Positionen unterschiedliche Verständnisse von Gerechtigkeit haben und dass deshalb eine Bezugnahme auf diese allgemeinen hehren Begriffe meines Erachtens keinen Weg aus der Marginalisierung der Linken hinausführt, sondern bestenfalls eine Scheinbreite produziert. Ja, alle sind für Freiheit, alle sind für Gleichheit, alle sind für Gerechtigkeit, aber wenn es konkret wird, tauchen entweder die unterschiedlichen politischen Vorstellungen wieder auf oder aber, was die politische Gefahr dabei ist, die eigenen politischen Forderungen fallen hinten runter, weil sie sich dann in dieser Rechtsform nicht artikulieren lassen. Um das vielleicht nochmal an der Frage Gleichheit festzumachen: Klassen existieren in der bürgerlichen Gesellschaft nicht. Die Forderung nach Gleichheit der Klassen macht deshalb keinen Sinn, weil sie rechtlich nicht existiert. Gucken wir dagegen auf die Individuen, sind sie bereits rechtlich gleich. Wenn wir das uns nochmal genauso in Bezug aufs Geschlechterverhältnis angucken, sieht es ein bisschen anders aus. Das Recht kennt Geschlechter und man muss gegebenenfalls eine Genehmigung beantragen, wenn man das Geschlecht wechseln will. Trotzdem kann man sehen, gibt es eine historische Entwicklung. Lange Zeit war die Nichtgleichberechtigung der Geschlechter rechtlich festgeschrieben, und genau in dem Maße hatten Rechtsforderungen von Frauenbewegungen nach Gleichheit, nach Gleichberechtigung einen Sinn, und es war möglich, Erfolge zu erringen. In dem Maße, in dem diese Erfolge aber auch errungen worden sind, sehen wir, dass sich patriarchale Verhältnisse auch auf der Grundlage von rechtlicher Gleichheit reproduzieren, genauso wie es bei Klassenverhältnissen passiert. Und diesem Problem lässt sich meines Erachtens nicht abhelfen, dadurch, dass wir sagen, man muss doch jetzt aber nur einfach wirklich mal Gleichheit schaffen, sondern man müsste wirklich mal sehen, dass Gleichheit nicht die Lösung für die Probleme ist, dass sich Herrschaftsverhältnisse nicht in juristischen Begriffen von Freiheit und Gleichheit artikulieren lassen.
Das würde aber jetzt mal so jetzt auf einer ganz abstrakten oder methodologischen Ebene diskutiert, dann andere Begriffe voraussetzen. Und mir fällt da spontan der Begriff der Differenz ein. Und die Frage wäre dann natürlich, wie ließ sie sich mit diesem Begriff arbeiten? Also A, als Frage an dich: Wäre das ein tauglicher Begriff? B, was würdest du für Arbeitsmöglichkeiten da sehen?
Ja, ich wäre skeptisch, ob der Begriff der Differenz schon die Lösung ist, aber zumindest lässt sich da, es gibt ja vielleicht einen Hinweis, dass die linke Forderung nach Gleichheit in dieser Allgemeinheit nicht unbedingt tauglich ist. Es, was Marx auch in dieser Kritik am Gotha-Programm entwickelt hat, ist, dass die Forderung nach Gleichheit, wenn man sie strikt umsetzen würde, alle bekommen genauso viel, und das emanzipatorisch aber eher wäre zu berücksichtigen, dass die Individuen unterschiedlich sind und dass Raum für Unterschiedlichkeit gewährt werden müsste und dass der eine ist stärker, der andere ist schwächer, der eine will mit Kindern leben, die andere ohne und so weiter, so dass man das mit einem strikten Begriff von Gleichheit, jeder bekommt von der Gesellschaft so viel wieder, wie er an Arbeit der Gesellschaft gegeben hat, gerade nicht berücksichtigt werden könnte. So, und das müsste man jetzt entsprechend auch nochmal für Verhältnisse, die sich nicht in Geld ausdrücken lassen, entsprechend berücksichtigen. Andererseits scheint mir die große Gefahr bei der Rede über Differenz zu sein, dass die Schwierigkeit darin besteht, und vielleicht ist diese Schwierigkeit nicht zu lösen, einen Begriff von Differenz zu denken, der nicht zugleich Herrschaft ist. Dass Differenz tendenziell zumindest immer damit einhergeht, dass die Differenz gewertet wird, dass Differenz auch damit schmackhaft gemacht wird, dass die eine Seite der Differenz in die dominierende Position gebracht wird. Und ja, also eine Lösung kann ich an dem Punkt nicht anbieten, aber das ist zumindest vielleicht erstmal eine Problembeschreibung, an der weitergedacht werden könnte.
Ja. Nun hätten wir da ja dann die unterschiedlichsten Herrschaftsmöglichkeiten, Formen und Tatsachen, unter anderem die staatliche. Immerhin lässt sich ja konstatieren, dass diese merkwürdigen sozialen Bewegungen, die sich allerorts finden mit der Gleichheitsforderung, die ja auch, du hast es vorhin mal an einem ganz kruden Beispiel beschrieben, nämlich bei der Durchreise jetzt in Österreich, die ja auch von ganz weit rechts bis ganz weit links sich überhaupt keinen Begriff davon machen, dass sie alle mit der gleichen Gleichheitsforderung unterwegs sind. Linke soziale Bewegungen tendieren dann immerhin noch dazu, zumindest die Konfrontation mit dem Staat zu suchen, was natürlich auch sehr zweischneidig ist, weil manches erschöpft sich auch darin, dass es angeblich ganz toll ist, sich auf der Straße mit der Polizei abgegeben zu haben. Über die Konfrontation mit den Staatsapparaten gibt es dann immer so die These, der Polizeiknüppel erzeugt das politische Bewusstsein. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen einhaken.
Ja, vielleicht gerade noch mal zu meinem Reiseerlebnis durch Österreich. Ich würde vielleicht ein bisschen anders akzentuieren. Und zwar, dass das Problem eher bei dem Begriff der Gerechtigkeit als bei der Gleichheit liegt. Zumindest wenn wir jetzt diese Wahlwerbung, die ich da in Österreich gesehen habe, ist eigentlich, sind sich da von SPÖ über ÖVP bis Haider und FPÖ alle einig, sie sind alle irgendwie für Sozial und für Gerechtigkeit, was allerdings dann spezifisch die Plakate der Rechten, ich glaube, das war ein FPÖ-Plakat, was ich da gesehen habe, auszeichnet, ist explizit einen herrschaftlichen Begriff von Ungleichheit zu haben. Also die FPÖ-Parole war soziale Sicherheit oder soziale Gerechtigkeit für unsere Leute, wo eine ganz klare Ausgrenzung anscheinend von nicht österreichischen Staatsbürgern, von Flüchtlingen war. Und aber man sieht da, dass gerade dieser Begriff von Sozial und Gerechtigkeit von rechten Positionen vollständig vereinnahmbar, akzeptabel ist, weil für Rechte es gerecht ist, bestimmte Leute auszugrenzen. Da hätte dann dieser Begriff von Gleichheit zumindest einen relativen Vorteil, aber er kann nur meines Erachtens eine reformerische Position innerhalb kapitalistischer, patriarchaler, rassistischer, gesellschaftlicher Verhältnisse artikulieren. Er kann sagen, so, wir wollen, dass im Rahmen dessen, wie er ist, alle Leute irgendwie einbezogen werden. Wir wollen nicht diese extreme offensive herrschaftliche Strukturierung von Gesellschaft, wie sie beispielsweise die FPÖ oder hier die Nazis wollen. So, aber der Begriff der Gleichheit weist keine Perspektive über den Status quo hinaus. Das zu dieser Österreich-Geschichte, dann zu deiner anderen Frage mit dem Staat und dem Knüppel, da denke ich, könnten wir dann nochmal den Bogen zurück zu diesen 129a-Geschichten schlagen. Dass die Repression zuschlägt, scheint, und das kann vielleicht auch nicht anders sein, nicht automatisch dazu zu führen, dass Leute automatisch staatskritischer werden, allein schon deshalb, weil derartige Repressionsmaßnahmen einfach ja Handlungszwänge erzeugen, sich schnell solidarisiert werden muss. Es muss schnell ein Aufruf geschrieben werden. Es ist nicht der Raum für Grundsatzdiskussionen. Insofern kann auch mit dem Polizeiknüppel im Rücken eigentlich genau der Effekt eintreten. Man greift nach irgendeinem Strohhalm und guckt gerade nicht genau, wo liegen die grundsätzlichen Probleme.
Ja, fein formuliert. Ein Teil dieser Auseinandersetzung musste man eben ja parallel zu der Öffentlichkeitsarbeit und Informationsarbeit eben aufführen, was schon keine einfache Sache ist, so in einer solchen Auseinandersetzung gleichzeitig noch eine kritische Selbstauseinandersetzung an den Start zu bringen, die aber dann den Vorteil gehabt hätte und vielleicht ja auch gehabt hat, über den Moment hinaus auch eine Perspektive aufzumachen. Zum Beispiel die du mit deinen Beiträgen jetzt versuchst zu verdeutlichen, dass die juristische Form eben auch bestimmte Einengungen bedeutet und dass deswegen immer auch zu gucken ist, über die politischen Implikationen, wie die Perspektive politisch aufzumachen wäre. Der Fragestellung, wie du dir denn vorstellen könntest, eben die Frage der Rechte, der Kritik dieser Momente dann jetzt auch unterzubringen.
Vielleicht wäre der Generalnenner meines Vorschlages, auf mehr begriffliche Klarheit zu achten. Also ich will nicht dagegen reden, überhaupt Rechtsforderungen zu stellen. Ich will nicht dagegen reden, dass die Linke auch in juristischen Staatsapparaten agieren muss, dass es notwendig ist, wenn Leute angeklagt werden, Anwälte zu bestellen und sich auf die juristische Ebene einzulassen. Aber ich wäre dafür, klarer als bisher zu trennen, was ist ein juristisches Argument innerhalb des Bestehenden und was ist eine politische Forderung. Und zu differenzieren, was ist bereits eine gesetzliche Regelung, die es gibt, auf die wir uns beziehen können, und was ist eine gesetzliche Regelung, die wir vielleicht durchsetzen wollen, und was ist eine politische Forderung, die sich nicht als gesetzliche Reformforderung durchsetzen lässt. Und dass es nicht sinnvoll ist, diese ganzen Fragen ineinander zu mischen. Eine andere begriffliche Differenzierung, die ich nochmal vorschlagen würde, wäre jetzt am Beispiel, wenn wir bei diesen globalen sozialen Rechten nochmal bleiben wollen. Es hilft meines Erachtens nicht viel, einfach nur oder, ja, eine Idee ist bei diesen globalen sozialen Rechten, man muss einfach Rechte für Individuen fordern. Man fordert Grundeinkommen oder man fordert offene Grenzen und so weiter. Und was ich vorschlagen würde, wäre stärker zu differenzieren. Oder was man sehen muss, ist, dass es in der juristischen Begrifflichkeit eine Unterscheidung gibt zwischen sogenannten subjektiven Rechten, die irgendeine Person hat, und sogenannten objektiven rechtlichen Regelungen gibt, die sich eher auf Strukturen beziehen. Und man müsste meines Erachtens sehen, dass es zwar in vielen Fällen sinnvoll ist, beispielsweise irgendwie Liberalisierung von Einreisebestimmungen oder von Aufenthaltsrecht oder höhere Sozialleistungen oder was auch immer für einzelne Leute zu fordern, dass aber vielleicht das grundsätzlichere Problem eher strukturellere Regelungen sind. Wie wird ein Staatsapparat, sofern es überhaupt einen Staatsapparat organisiert? Da gibt es niemanden, der unmittelbar irgendein subjektives Recht einklagen kann, sondern da müsste man sich eher darüber Gedanken machen, wie muss man eine gesellschaftliche oder staatliche Strukturen aufbauen, damit es die Möglichkeit gibt, dass bestimmte gesellschaftliche Interessen zur Geltung kommen. Das hört sich jetzt für die Situation in der BRD relativ abstrakt an, aber wenn man jetzt beispielsweise in Situationen, wobei da bin ich keine Expertin für, aber das wäre jetzt vielleicht für die Leute, die die Diskussion im Buko-Kontext führen, eine Sache, wo es dran wäre, weiter zu gucken. Wenn man jetzt beispielsweise in ein Land wie Venezuela guckt, müsste man beispielsweise genau gucken, wie werden da nicht nur individuelle Rechte geschaffen, sondern wie werden organisatorische Strukturen geschaffen, dass Leute Interessen einbringen können oder nicht einbringen können. Das wäre eine weitere begriffliche Differenzierung, die ich vorschlagen würde. Eine andere Sache. Wäre vielleicht nochmal, um zurückzukommen auf diesen, was wir vorhin hatten, mit dieser Abstraktheit der rechtlichen Forderungen. Eine Gefahr ist meines Erachtens, dass die Linke dadurch, dass sie diesen Diskurs mit dem beim Wort nehmen hat, die Rechte sollen nicht nur formell sein, sondern sie sollen auch materiell werden, dass es eine Tendenz gibt, die Frage stellt sich ja, wer legt am Ende fest, was ist diese Konkretisierung, was ist wirklich gerecht und was ist ungerecht? Am Ende sind es Gerichte, die es entscheiden und nicht der Buko-Kongress. So, das heißt, wenn man sich auf diese allgemeinen Forderungen bezieht, gibt man letztlich, auch wenn man sich es anders denkt, die Konkretisierungsmacht schiebt man letztlich den Gerichten zu. Und wenn man diese Kompetenzverlagerung zu den Gerichten nicht haben will, sondern wenn man, wie es ja eigentlich der Anspruch von Bewegungsdiskursen ist, will, das irgendwie bei gesellschaftlichen Basisgruppen zu lassen, dann wäre es eigentlich umso wichtiger, konkrete Forderungen zu formulieren und nicht in diesem abstrakten philosophischen Himmel zu schweben, weil nur dann zwar auch nie garantiert ist, dass Gerichte das machen, was sich irgendeine linke Gruppe, Bündnis, Bewegung, die irgendeine Forderung formuliert hat oder die irgendein parlamentarischer, bürgerlicher Gesetzgeber beschlossen hat, umsetzt. Aber umso konkreter die Forderung, umso konkreter die Regelung ist, umso geringer ist zumindest der Interpretationsspielraum. Und umso größer ist die ohnehin geringe Chance, dass sich juristische Staatsapparate steuern lassen. Und ja, insofern sehe ich das Problem, dass bei diesem allgemeinen Reden über Menschenrechte, Gerechtigkeit, dass man eigentlich eine Tendenz hat, man verlagert Entscheidungskompetenzen zu Gerichten hin. Man findet vielleicht sogar gut, dass internationale Gerichte geschaffen werden. Man findet vielleicht nur, dass die in diesem und jenem Fall die falschen Leute anklagen, aber findet eigentlich ist doch sowas. Nun, und ich sehe die Gefahr, dass man eigentlich immer elitärere Kreise bevollmächtigt, die Entscheidung zu treffen, was ist gerecht, was ist Gerechtigkeit, und würde da statt für Verallgemeinerung, für Konkretisierung plädieren.
Die Konkretisierung scheint insofern ein Problem zu sein, jetzt so für die klassischen Bewegungen, als sie der gerne geübten Praxis der Symbolisierung so ein bisschen im Wege steht. Was würde dir da einfallen?
Ja, das, man hat, ich würde sagen, was diese globalen sozialen Rechte beispielsweise attraktiv macht, man hat da quasi so einen Schirm, wo sich irgendwie jeder drunter vorstellen, drunter fassen kann, sich wiederfinden kann. Und gleichzeitig muss man sich aber nicht darüber Gedanken machen, wie kann man denn das gemeinsame Interesse tatsächlich durchsetzen. Also es funktioniert anscheinend so ein Stück weit als Revolutionsersatz. Früher hat die Szene gerne Revolution und revolutionär unter Flugblättern, Aufrufen und so weiter runtergeschrieben, der Begriff aus der Mode gekommen, aber letztlich scheint mir funktioniert so ein Begriff wie globale soziale Rechte heute ganz genauso. Es ist nur ein Begriff für das wahre, schöne und gute und jeder und jede kann sich darunter definieren. Und man hat aber genauso wenig Vorstellung, wie es früher in der Szene gab, was revolutionär heißt, hat man heute Vorstellung davon, was globale soziale Gerechtigkeit wäre. Und ab dem Moment, wo man sich darauf einlassen würde, diese Konkretisierungsarbeit zu leisten, würde man zum einen sehen, was ist die tatsächliche Reichweite so einer juristischen Ebene, was kann man damit erreichen, welche Bündnispartner kann man dafür kriegen und was bleibt aber alles noch an politischen Wünschen offen und müsste sich dann Gedanken darüber machen, wie sind grundsätzliche gesellschaftliche Veränderungen durchzusetzen, welche Bündnispartnerinnen wären dafür notwendig. Und ja, und, das ist dann die viel schwierigere Frage und diese Frage wird so ein Stück weit mit global, sozial gerecht, finden alle gut zugedeckt und man, ja, das Versprechen ist, das ist der Begriff, mit dem wir aus der Marginalisierung rauskommen, aber an dem eigentlichen Problem der Marginalisierung radikaler Inhalte kommt man so meines Erachtens gerade nicht raus.
Ein Plädoyer für revolutionäre Realpolitik, Fragezeichen.
Ja, ich würde mich gegen den Begriff
kommt, glaube ich, von Rosa Luxemburg.
Nicht wehren. Ja, mein Plädoyer wäre zumindest statt das kurzfristig und das langfristige, das Revolutionäre und die Reformen zu fusionieren, dadurch, dass man versucht, ja, so eine Vorstellung wie mit Grundeinkommen, Grundsicherung und so weiter, ist ja beispielsweise die Vorstellung, wenn man es tatsächlich ein existenzsicherndes, bedingungsloses Grundeinkommen durchsetzen will, ist ja den meisten Leuten zumindest dieses Fordern dürfte klar sein, dass das mit kapitalistischen Verhältnissen unvereinbar ist. Und es ist sozusagen die Idee, man stellt diese konkrete Forderung, die doch eigentlich jeder vernünftig und gerecht denkende Mensch einsehen müsste, darüber dann auch die grundsätzlichen Veränderungen hinzukriegen. Und mein Verdacht wäre, dass diese Strategie nicht funktioniert. Zum einen sind die Leute oder die Massen oder wen man auch immer im Auge hat, nicht so naiv, dass sie sich einfach so einwickeln lassen, dass man ihnen so eine schöne Forderung wie Grundeinkommen unter die Nase hält, sondern die Leute, auf die so eine Forderung zielt, denke ich, sehen durchaus realistisch, was die Schwierigkeiten mit so einer Forderung sind. Und umgekehrt müsste man ja eigentlich die Schwierigkeiten diskutieren, was sind machtpolitische Hindernisse, grundsätzliche Forderungen durchzusetzen. Und entweder wagt man sich an diese Grundsatzdiskussion ran oder man kann sich seinen radikalen antikapitalistischen Anspruch auf abschminken. Und dann sollte man aber ehrlicherweise sagen, so, wir wissen, im Kapitalismus kann es kein bedingungsloses, existenzsicherndes Grundeinkommen geben, weil dann leistet niemand mehr Lohnarbeit. Und solange wir Reformforderungen stellen, können wir nur Forderungen stellen, die entweder nicht bedingungslos sind, sondern letztlich den Arbeitszwang aufrechterhält oder aber eine soziale Sicherung genau unterhalb des existenzsichernden, der soziokulturellen Existenzsicherung bedeutet, weil dann der Zwang für die Leute da ist, wiederum in den Lohnarbeitsbereich reinzugehen. Und so, ich würde jetzt meinerseits gar nicht die radikale Position einnehmen und sagen, so alles, was nicht von heute auf morgen den Kommunismus einführt, ist Quatsch. Aber statt eine Forderung zu nehmen, die suggeriert, man könne sozusagen unter der Hand einen Transformationsprozess hinzubekommen, wie es mit dieser Grundeinkommensdiskussion gemacht wird, wäre mein Vorschlag, zu sagen, man müsste einerseits eine sehr klare Vorstellung davon haben, was lässt sich innerhalb der gegebenen Verhältnisse machen. Und da lässt sich beispielsweise sagen, so, man will eine höhere Grundsicherung haben, man will die Bedingungen herabsetzen, man will, ja, so, und hat da einen Katalog von Reformforderungen, macht da meinetwegen auch Bündnisse mit Gewerkschaften oder sonst wem und diskutiert gleichzeitig die Frage, was darüber hinaus noch wünschenswert ist und versucht nicht diese einfachen Lösungen mittels abstrakter Begriffe.
Eine letzte Frage, wobei das schon hätte das Schlusswort sein können, aber mir brennt noch eine Sache auf den Nägeln und zwar nochmal zurück zu den 129a. Geschichten und aber auch so generell der Frage der Repression. Manche Linke gehen ja förmlich auf in so Repressionszusammenhängen, Antirepressionsarbeit und reproduzieren dort ein ganz merkwürdiges Opferschema sozusagen von einer Niederlage in die nächste, um dann eine bestimmte Bestätigung des ewigen Opfers zu finden. Ganz unbewusst in aller Regel. Kannst du dazu was sagen?
Ja, also zu dem Begriff Opferthese fällt mir was ein. Ich war jetzt gerade vorgestern beim Europäischen Anthropologiekongress bei einem Panel, da wurde darüber diskutiert, die kulturelle Konstruktion von Terroristen, von Terrorismus und des Krieges gegen den Terrorismus. Nun, dieser Workshop versuchte die Aufmerksamkeit darauf zu richten, mit welchen Strategien wird das Bild von Terroristen gemalt, wie wird er stigmatisierend eingesetzt. So, das ist sicherlich ein vernünftiges Anliegen und auch ein, wo sich interessante Erkenntnisse, wenn man das genau untersucht, gewinnen lassen und was vielleicht auch hilfreich ist, um Repressionen abzuwehren, weil man halt aufzeigen kann, so Terrorismus ist ein bestimmter politischer Kampfbegriff, um bestimmte politische Inhalte zu stigmatisieren. Trotzdem hatte ich da, das war Gegenstand meines Beitrages, den ich da gehalten hatte, das Bedenken, wenn man nur immer darüber diskutiert, wie herrschende Diskurse Terroristen konstruieren, kommt man irgendwann dahin, gibt es nicht auch irgendeine materielle Praxis, die dermaßen stigmatisierend dargestellt werden kann? Also die Konstruktion von Terroristen erfolgt nicht aus dem Nichts, sondern in aller Regel gibt es irgendeine, die kann man jetzt auch nochmal im Einzelnen gut oder schlecht finden. Man kann die konkreten Aktionen kritisieren, man kann kritisieren, für welche Inhalte gekämpft oder nicht gekämpft wird. So, aber was sowohl aus einer linken politischen Perspektive wie auch aus einer analytischen wissenschaftlichen Perspektive gesehen werden muss. Es gibt zunächst einmal militante Aktionen auf diesem oder jenem Level und diese Aktionen und die damit verbundenen politischen Inhalte werden stigmatisiert und es ist nicht so, oder es ist in aller Regel nicht, dass einfach nur Leute, die in der Bürgerinitiative sind und auf die Kraft des besseren Argumentes setzen, als Terroristen stigmatisiert werden. Und insofern würde ich sagen, darüber zu reden, dass der Terrorismusbegriff eine Konstruktion der Herrschenden, der Medien, des Staatsapparates ist, beinhaltet die Gefahr, diejenigen, die als Terroristen stigmatisiert werden, zu bloßen Opfern zu machen und nicht mit zu thematisieren, dass es Leute gibt, die Aktionen machen, dass sie sich in der Regel was dabei denken, ob nun das Richtige oder das Falsche, dass sie die Aktion machen und dass deshalb die Konstruktion von Terroristen eigentlich mindestens zwei Faktoren immer beinhaltet. Erstens Leute, die Aktionen machen und zweitens einen hegemonialen Diskurs, der versucht, diese Aktionen negativ darzustellen, und dass man deshalb aufpassen muss, dass man nicht in einem schwammigen Begriff von Konstruktion gleich fiktiv, Medienkonstrukt, das ist ja so ein linker Standardvorwurf in der Soli-Arbeit. Das ist doch ein Konstrukt von der vom BKA, und am Ende hat man den Eindruck, ja, gab es die Aktion gar nicht. Und ja, vielleicht müsste man darüber nachdenken, dass, wie man es hinkriegt. Einerseits muss man natürlich ein kritisches Verhältnis zu den Ermittlungsbehörden wahren. Es ist meines Erachtens politisch und sowohl für die radikale Linke wie auch für eine liberale Öffentlichkeit natürlich wichtig zu gucken, so, was ist an konkreten Vorwürfen dran. Es ist richtig, Unschuldsvermutung zu verteidigen, aber das eine ist zu gucken, was ist im Fall von jeweils konkret Beschuldigten an dem Vorwurf dran, und das andere ist, eine Kritik an Ermittlungsergebnissen so zu formulieren, dass nicht verschwindet, dass Aktionen stattfanden und für welche politischen Inhalte die Aktionen gemacht wurden. Ja.
Ja. So, super Schlusswort. Detlef Georgier Schulze war zu Gast in Recycling hier bei FSK. Wir haben das vorproduziert, weil das so zwischen zwei Städten gerade stattfindet. Vielen Dank.
Ja, und vielen Dank für die Einladung, dass ich hier kurzfristig vorbeikommen kann.
Ja. Und ja, ich denke, wir bleiben in Verbindung. Das war jetzt nach einem Dreivierteljahr, denke ich, damals mitten aus der Situation heraus. Jetzt haben wir ein bisschen mehr, wie soll man sagen, so eine überblickende Perspektive eingenommen, gleichzeitig verbunden mit einer Kritik an bestimmten Praktiken und theoretischen Vorstellungen von sozialen Bewegungen.